neue Mitglieder herzlich begrüßen dürfen zu der heutigen Veranstaltung der COBI, der Koordinationsstelle Wissenschaft und Informationstag an der Technischen Universität Chemnitz über das uns bevorstehende Rahmenprogramm der EU und der Titel gut aufgestellt für FP7, Informationen zur EU-Forschungsförderung. Das siebte Rahmenprogramm steht uns kurz bevor. Ich hoffe natürlich, dass insbesondere als Vorrektor für Forschung, dass wir uns von unserer Technischen Universität, aber natürlich auch Gäste von den von anderen Institutionen, dass wir uns aus Sachsen heraus sehr rege an diesem Programm beteiligen werden mit Projekten, hoffentlich oder erstmal mit Anträgen und dann hoffentlich mit erfolgreichen Projekten. Und ich hoffe, dass wir heute sehr viel darüber lernen werden, wie wir zur erfolgreichen Antragstellung kommen werden. Damit möchte ich das Wort direkt an Herrn Kreuzer von der COBI übergeben.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Schahn. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich möchte es auch ganz kurz machen. Ich möchte Ihnen, falls Sie noch nicht über die COBI gestolpert sind, wirklich nur in vier Sätzen, vielleicht auch fünf, aber gerne was über die COBI sagen. Wir haben drei Aufgabenfelder: Beratung, Information und Schulung. Das alles zum Thema europäische Forschungsförderung. Und die Veranstaltung, die wir heute gemeinsam mit der TU Chemnitz durchführen, fällt glücklicherweise unter den Bereich Information. Als COBI werden wir finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausschließlich, obwohl Mitglieder bei uns im Trägerverein, im gesamten deutschen Wissenschaft- und Wissenschaftsförderorganisationen sind, also vor allem von der Platz, die HRK, geleitet das Forschungszentrum Jülich für Helmholtz auf die HRS, finanziert ausschließlich von der DFG. Und deshalb haben wir jetzt im Sommer auch, was relativ nahe liegt, den Auftrag bekommen, über unsere drei Blöcke hinaus, Beratung, Information und Schulung, die Interessen der deutschen Hochschulforschung gemeinsam in Abstimmung mit DFG und HRK zu vertreten. Und das ist sozusagen jetzt auch unser zweites Betätigungsfeld, jenseits der drei Säulen, dass wir in Brüssel versuchen zu vermitteln, was denn welche Besonderheiten es gibt bei den deutschen Hochschulen und was die deutschen Hochschulen brauchen, um erfolgreich in diesem Rahmenprogramm beteiligen zu können. Und eine Baustelle, die wir in letzter Zeit hatten, waren da, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die Beteiligungsträger, also die Voraussetzungen, unter denen man sich am Rahmenprogramm beteiligen kann, und auch die Frage, in welcher Form denn die Kosten erstattet werden. Das war das, was die Hochschulen sehr umgetrieben hat, weil sich da die Formalistik mit den Vollkosten, um es etwas vereinfacht zu sagen, etwas gekreuzt hat. Und ich glaube, da haben wir insgesamt alle ein durchaus akzeptables Ergebnis für die Hochschulen erreicht. Ich freue mich, dass Herr Reichert hierher gekommen ist, um Ihnen sozusagen aus erster Hand aus der Kommission zu erzählen, wie das neue Rahmenprogramm aussehen wird, und dann auch nochmal einige Einzelheiten zu dem Bereich der Nanotechnologie und der Nanowissenschaften zu erörtern. Ich selbst werde kurz was zum European Research Council sagen, und dann am Ende haben wir noch ein paar Fragen. Damit möchte ich mich dann nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Kahn, für die Einladung bedanken und dann auch sofort in den Weg fallen und sehr erleiden.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hier runterzukommen aus Brüssel. Was ich mit Ihnen heute machen möchte, ist Ihnen ein bisschen zu erzählen, wie das Forschungsprogramm der Jahre 2007 bis 2013 aussieht und was sich insbesondere was sich verändert, was es Neues gibt. Ich möchte das vorausschicken, es ist nicht also ein Seminar für jemanden, der in seinem Leben vielleicht noch nie irgendetwas über europäische Forschungsförderung gehört hat. Das ist immer etwas schwierig, weil man nie weiß genau, was die Audience eigentlich erwartet. Die einen möchten das wirklich von ganz Anfang wissen, Adam und Eva, und die anderen sagen, mein Gott, das haben wir schon so häufig gehört, wir sind seit Jahren dabei. Ich meine, immerhin bin selbst ich schon 14 Jahre jetzt in Brüssel, auch wenn ich sicherlich einer der Ersten war, der den Eis aufgeschlagen sind. Dabei und das interessiert mich also dann nicht mehr in den Anfängen, sondern ich möchte wirklich die neuen Details wissen. Fühlen sich frei zu fragen und zu unterbrechen, wenn also irgendwo ich sie auf der Strecke verliere oder wenn ich mich in einem Jargon bewege, der vielleicht nicht sofort für jeden eingängig ist. Das lässt sich, glaube ich, wenn man in einer größeren Bürokratie für eine längere Zeit arbeitet, nicht vermeiden, außer man lässt sich oder zieht sich eine Hirnwäsche von Zeit zu Zeit. Der einzige Grund, warum diese Folie hier aufliegt und das gleiche ist wegen der E-Mail-Adresse, weil normalerweise, das ging mir zumindest im Hörsaal immer so, mir fielen die Fragen erst ein, nicht während der Professor vorne da seinen Monolog gehalten hat, sondern irgendwann hinterher, zwei Tage später, nach dem Ausschlafen oder wenn der Kater vorbei war, etc. Die E-Mail-Adresse benutzen Sie die, das ist eine Einladung, die können Sie benutzen, wann immer Sie wollen. Ich versuche entweder selbst zu antworten oder entsprechend jemanden zu finden, der das dann kann. Ich habe nicht vor, Sie zu langweilen mit Lissabon-Strategie 3% und was weiß ich nicht alles. Was ist das Einzige, was ich Ihnen ein bisschen zeigen möchte, ist an sich, warum werden bestimmte Dinge bei uns so gemacht, so wie sie gemacht werden. Und ich fange normalerweise meine Vorträge mit der Frage an, ob die Europäische Kommission Forschungsförderung macht. Und die Antwort, die ich dann darauf gebe, ist nein. Wir machen keine Forschungsförderung. Wir haben politische Programme, mit denen wir viele durchsetzen wollen, und zwar mit Forschung und Forschungspolitik. Und dafür haben wir mehr oder weniger viel Geld zur Verfügung, mit denen wir dann Leute animieren können, in Projekten irgendetwas zu tun. Nichtsdestotrotz ist natürlich für den, der das Geld bekommt, ist es Forschungsförderung, er kann damit seine Forschung durchführen. Aber es ist dieser indirekte Ansatz, das verlangen wir nicht zuletzt unseren Mitbürgern in Frankreich und in Holland, die ja gegen den Vertrag war, weil der hätte es erlaubt, dass wir auch Forschungsförderung machen können. Was tun wir also im Prinzip? Unsere Hauptaufgabe ist nach wie vor die Unterstützung und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und Unterstützung von anderen Politiken, sei es Umwelt, Landwirtschaft, Employment oder was sie da so haben. Ist natürlich immer wieder die Frage, und auch das nur ganz kurz, warum macht man eigentlich Forschungsförderung in Europa? Und ich glaube, die beste Antwort ist, wenn Sie sich dann mal nach Amerika bewegen, und mit den Kollegen im Weißen Haus und drumherum in der Administration diskutieren, wie die Forschungspolitik machen und wie viele Probleme die dann mit ihren ganzen Agenturen haben. Ich erinnere mich an Herrn Rocco, National Nanotechnology Initiative, der immer gesagt hat, dass er uns unwahrscheinlich beneidet, weil wir sowohl die Politik als auch die Geldmittel haben, während er sich ständig mit 26 bockbeinigen Agenturen rumschlagen muss, um seine grandiosen Ideen durchzusetzen. Außerdem sind wir auch der Meinung, dass Deutschland ist vielleicht ein bisschen aufgrund seiner Größe und seines Forschungspotenzials eine Ausnahme, aber wenn Sie ins europäische Länder sehen, sind die alle viel, viel zu winzig, um überhaupt irgendwo ein anständiges Potenzial aufzubauen und sich irgendwo global zu behaupten. Und daraus ergeben sich dann Begründungen wie diese Anreize zur Erhöhung der Forschungsausgaben in Europa insgesamt. Es ist eben ein Unterschied, ob Sie 26 mal 1,5 Millionen irgendwo auf den Tisch legen oder ob Sie einfach irgendwo sagen, wir haben 50 Milliarden. Das sind Anreize auch für die Industrie. Das Zweite ist, dass uns schon darum geht, den Wettbewerb innerhalb in der Forschung zu unterstützen. Und wir versuchen auch gewissermaßen dadurch, indem wir mehr Geld akquirieren können, in Europa die Forschungsausgaben oder die Ausgaben für Forschung insgesamt zu erhöhen. Weil, das mag paradox erscheinen, aber es fällt einem Land, auch einer Bundesregierung, wesentlich leichter, die Forschungsausgabe oder der Erhöhung der Forschungsausgaben in Europa zuzustimmen, als das nicht zu Hause machen zu müssen, wo auch immer noch der Transportminister und was weiß ich, wer das alles noch sagt, hier wird zuerst eine Infrastruktur gebaut und dann viel, viel später, wenn noch zusätzlich was übrig ist, in die Forschung. Gehen wir richtig rein in das System. Ich denke, dass die Folien im Internet zu finden sind nachher. Sie können die auch, Sie können von mir aus das fotografieren, das ist kein Problem. Aber wenn Sie es nicht finden, schicken Sie mir eine E-Mail, Sie kriegen die. Also die sind nicht geheim, ja. Die sind öffentlich und dürfen auch verbreitet werden, auch an Freunde, Verwandte etc. Anders als das, was wir bisher gemacht haben, das liegt vielleicht daran, dass wir zum ersten Mal einen Kommissar, also sprich Minister aus Osteuropa hatten, aus Slowenien, ist dieses Rahmenprogramm nicht eine neue Revolution im Sinne von Wissenschaftsphilosophie, wie es im 5. war, wie es im 6. war, 5. Progression, Key-Aktion, Auto von morgen etc. Im 6. hieß es dann, wir machen einen gemeinsamen quasi Forschungsmarkt, den europäischen Forschungsraum. Hier steht jetzt nicht so ein neues wissenschaftspolitisches Leitbild im Vordergrund, sondern wir sagen, wir möchten das, was wir bisher erreicht haben, mit dem 6. Programm weiterführen. Das soll nicht heißen, dass es nicht leider zu viele kluge Köpfe bei uns gibt, die ständig versuchen, die Sachen zu verbessern. Und vor allen Dingen bedeutet das natürlich wieder eine Änderung irgendwo an den kleinen Stellschrauben, die die Leute dann doch verunsichert. Wenn ich mal das EU-Büro des Bundesforschungsministeriums zitieren darf, die Bürokratie in Brüssel und die Bürokratie der DFG unterscheiden sich nicht. Der einzige Unterschied ist, die der DFG kennt seit 20 Jahren, die hat sich nicht verändert, die in Brüssel ändert sich alle paar Jahre. Also, was wollen wir weitermachen? Die Verbundforschung, das heißt die kollaborative Forschung, mindestens drei Gruppen aus mindestens drei Ländern tun sich irgendwo zusammen, tun was gemeinsam, bleibt der Hauptpfeiler. Die ganze Marie Curie-Schiene, Fellowships, Postgraduate-Unterstützung etc. bleiben und werden noch weiter ausgebaut. Man kann darüber denken, was man will, aber insbesondere das Europäische Parlament ist außerordentlich wild darauf, dass spezifische Maßnahmen für KMU durchgeführt werden, die bleiben also auch. Überhaupt stehen KMU auch nach wie vor ganz stark im Blickfeld des Programms und im Wesentlichen, auch wenn sich der ein oder andere Name geändert hat, wie gesagt, ein neuer Kommissar muss ja auch irgendwo Spuren hinterlassen, die Instrumente, die grundlegenden Prozeduren und die Regeln bleiben gleich. Wir sind angetreten mit SP7 und mit dem Versprechen ganz stark zu vereinfachen. Nun wissen Sie, wie das mit Wahlversprechen sind. Das war zumindest die Worte des Kommissars vom Europaparlament. Ich weiß gar nicht, wie lange er noch hat, 2 Jahre Maximum. Da bereitet man sich dann schon mal langsam auf den Abgang vor. Also ich würde davor warnen, jetzt zu erwarten, dass wir ein so einfaches Programm haben, aber ich komme da noch mehrfach drauf. Dass es so einfach ist, dass sie sich überhaupt nicht mehr darum kümmern müssen, wie es funktioniert. Gut, aber wenn schon ein neues Programm, dann muss ja was Neues sein, das ist ja langweilig. Was ist neu? Das Programm hat eine wesentlich längere Laufzeit, jetzt 7 Jahre. Und ich kann das immer nur ganz stark unterstreichen. Das erscheint Leuten nicht wichtig. Es ist, denke ich, außerordentlich und da außerordentlich entscheidend für den Forschungssektor, dass wir über 7 Jahre lang eine Planungssicherheit haben. Das heißt, im Prinzip weiß ich heute, wie viel Budget ich im Jahr 2013 bekomme. Das hat kein anderer Politiksektor. Das hat nicht die Umwelt etc., Transport und so weiter, die gehen jedes Jahr vors Parlament, diskutieren mit den Mitgliedstaaten, wie viel Geld können wir haben, was können wir ausgeben. Wir haben immer diesen Unsicherheitsfaktor, den übrigens auch die Kollegen in Amerika haben. Das heißt, wir können wirklich sehr lange planen und können damit der Forschung eine Stabilität machen. Wir hätten gerne viel mehr Geld gehabt. Wir haben angefragt, dass wir die Verdoppelung des Jahreshaushalts des FG6 quasi verdoppeln von 5 auf 10 Milliarden. Wir erinnern sich vielleicht noch an die Diskussion zu der Finanzperspektive der Europäischen Union insgesamt, weil da diverse Länder, also die Nettozahler, insbesondere Deutschland ganz vorne, doch gemauert haben und bei weitem nicht so viel Geld zur Verfügung gestellt haben, ist natürlich die Streichung auch nicht bei uns wohl vorbeigegangen. Aber immerhin haben wir jetzt 7 Milliarden erreicht sodass also doch nach wie vor ein relativ großes Programm auf dem Tisch liegt, so in der Größenordnung 50 Milliarden Euro. Kein Mensch weiß es genau, aber es ist wahrscheinlich weltweit das größte forschungspolitische Programm, was damit vorliegt. Was ist neu? Sicherlich viel im universitären Bereich wird es interessieren. Und Herr Kreuzer wird dann nachher einen extra Vortrag überhalten, ist die Grundlagenforschung. Da machen wir dann durch die Hintertür irgendwo wirklich Forschungsförderung. Das ist der Europäische Forschungsrat. Ich bin immer noch erstaunt, wie es gelungen ist, an unseren Juristen vorbeizubringen, dass wir Grundlagenforschung in Zukunft finanzieren können. Aber gut, es ist gelungen. Das heißt natürlich irgendwo, dass der ganze andere, das große andere Programm, ein ganz klein wenig mehr in Richtung angewandte, industrierelevante Forschung weicht. Das hat zum Beispiel dadurch auch dann zur Folge, dass eine Idee, und ob es mehr als eine Idee ist, wird man sehen, eine Idee ist, gemeinsame Technologieinitiativen zu machen. Das ist die Idee, ein Industriesektor, nehmen wir mal die Luftfahrt, obwohl ich glaube im Moment EADS und Airbus ist ein sehr schlechtes Beispiel, aber theoretisch könnten die ja als Luftfahrtindustrie eine große Menge Geld auf den Tisch legen, 500 Millionen, und wir sagen, okay, wir machen mit 100, 200 Millionen mit, und die stellen dann ein Programm auf für diesen Sektor, in dem sie dann, also das ist die Idee, ja? Akquirierung von Forschungsgeldern aus dem privaten Sektor, und wie gesagt, es bleibt abzuwarten, ob sich irgendwo in Europa ein Industriesektor findet, der das macht. Unsere politische Ebene ist da sehr, sehr optimistisch. Was wir auch gerne gemacht hätten, ist, wir hätten neue Infrastrukturen finanziert, aufgrund unserer Analyse, dass es sinnlos ist, flächendeckend Infrastrukturen im Forschungsbereich aufzubauen und sagen wir beispielsweise in jedem Mitgliedstaat irgendwo ein Nanotechnologieinstitut zu haben. Und wäre es nicht sinnvoller, dort irgendwo eine etwas größere Infrastruktur aufzubauen, wo bereits sich was angesiedelt hat, wo also auch schon exzellent ist. Aber sagen wir mal, das ist uns nicht gelungen. Die Mitgliedstaaten haben darauf bestanden, dass das nach wie vor in ihrem Entscheidungsgewalt ist, sodass wir auch dort in Zukunft nur den Access, die Teilnahme an den Infrastrukturen finanzieren werden. So, und Sie sehen schon, alles das, was ich ein bisschen in Kursiv geschrieben habe, sind die Sachen, die wir gerne machen möchten, die nicht so hundertprozentig klappen. Und deshalb erwähne ich auch nur noch im Vorbeigehen die Vereinfachung der Prozeduren. Und was wir wahrscheinlich machen werden, ist, wir werden bestimmte logistische und administrative Aufgaben, wie zum Beispiel den Bereich Grundlagenforschung, auslagern, also weg, raus aus dem Ministerium, ähnlich dem deutschen Modell, zu einem Projektträger, die dann bei uns Agenturen heißen. Mit der Idee, was dann zu beweisen wäre, dass so eine Agentur wesentlich flexibler, schneller, weniger bürokratisch arbeiten kann, als das in einem ministerialen Umfeld der Fall ist. Na, wenn Sie dann schon unbedingt Vereinfachung wollen, hier haben Sie eine. Also ich denke, dieses Rahmenprogramm ist total uninteressant für jeden Wissenschaftsphilosophen, Wissenschaftshistoriker oder Wissenschaftstheoretiker. Während wir also noch einen ein etwa vier- oder fünfdimensionales Matrix-System hatten, in dem wir unser Programm dann verankert haben. Also ich denke, wenn es nicht schon geschehen ist, wird es in Zukunft relativ viele Doktorarbeiten darauf geben, welche ideologischen Ideen dahinter stecken. Dieses Programm ist außerordentlich linear. Es wird im Wesentlichen, wenn wir mal unsere eigene Forschung in der gemeinsamen Forschungsstelle DRC und die Nuklearforschung ein bisschen beiseite legen, vier Programme geben. Das Hauptprogramm, auf das meiste Geld, über 30 Milliarden Euro, ist die Kooperation, also die Verbundforschung. Das zweite, neu, darum hier rot, der Europäische Forschungsrat. Drei, fragen Sie mich nicht, warum das Ding nicht mehr Marie Curie heißen darf, das heißt jetzt Menschen, das ist der ganze Bereich Humanpotenzial, also Fellowships etc. Und dann bleibt noch so ein bisschen was übrig, das ist vor allem internationale Kooperation, aber auch spezifische KMU-Maßnahmen etc., das hat man Kapazitäten genannt. Auch was sich dahinter verbirgt, ist im Wesentlichen nicht neu. Also alle, die bereits irgendwo im sechsten Rahmenprogramm sich beschäftigt, damit beschäftigt haben, werden das wiedererkennen. Es gibt jetzt 10 Programme. Der Unterschied zum sechsten ist insbesondere, dass es ein neues Programm Sicherheit und ein neues Programm Weltraum geben wird, die im Übrigen von der Generaldirektion Unternehmen geleitet wird, nicht von der Forschung. Genauso wie das Thema 3 Informations- und Kommunikationstechnologie von der Generaldirektion Informationssociety geleitet wird. Und Sie müssen das eben nicht, darum nehme ich immer wieder dieses Bild, mit Ministerien vergleichen. Sie haben ein Forschungsprogramm, was im Großteil vom Forschungsministerium durchgeführt wird, aber Sie haben eben noch das Wirtschaftsministerium und ich weiß nicht, wie Sie dann Informationsgesellschaft übersetzen wollen, Propagandaministerium zum Beispiel, also noch ein drittes Ministerium, die natürlich alle ihre eigene Kultur haben und vor allem auch ihren eigenen Minister. Und nun stellen Sie sich 3 Minister vor, die sich so auf eine Sache einigen wollen und so richtig so nach vorne gehen, das funktioniert nicht so einfach. Und deshalb gibt es immer mal wieder Reibungen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das bei den Forschungsprogrammen, die in Bonn und Berlin vom Forschungsministerium und vom Wirtschaftsministerium geleitet werden, ähnlich ist. Zumal wir den deutschen Begriff der Federführung nicht kennen, bei uns ist alle gleich. Das Forschungs-, also die Generaldirektion Forschung ist nicht federführend. Wir müssen uns im täglichen kleinen Kramkrieg mit den anderen Generaldirektionen darauf einigen und egal, ob wir die stärksten, größten, schönsten sind, die haben die gleiche Stimmenanzahl, das gleiche Recht zu mauern und zu blockieren, wenn es denn sein muss. Auch die Förderformen sind im Wesentlichen dieselben, wie sie im sechsten Rahmenprogramm waren, also die Verbundprojekte, die Exzellenznetzwerke und kleinere koordinierende und unterstützende Maßnahmen. Unser Kommissar hat den Unterschied zwischen den strategischen Projekten, den STRAPs und den integrierten Projekten IPs nicht verstanden und hat das deshalb gesagt, das ist alles Quatsch, das machen wir weg. Das heißt jetzt Verbundprojekte, Collaborative Project. Nun wissen Sie ja, dass Bürokratie oder Administration doch eine gewisse Nervtier hat. Wir haben eben nun mal kleine Projekte, nämlich insbesondere die, wo hauptsächlich Universitäten, ich sage mal unter sich, versuchen, irgendwo Wissen zu akquirieren. Und wir haben größere Projekte, wo wir dann auch größere Mengen an Industrie drin haben, wo wir Training mit drin haben und andere Sachen. Und irgendwo muss man die unterscheiden. Und jetzt gibt es also dann Small-Sized Collaborative Projects und Large Integrating Collaborative Projects. Das sind einfach Bürokraten, sind erfinderisch, wenn es darauf geht, zu bewahren. Die gemeinsamen Technologieinitiativen habe ich erwähnt und nur am Rande, sagen wir mal, wer sich für das ganze System ein bisschen mehr auch aus theoretischer Sicht interessiert, wird es in Zukunft verstärkt Aktivitäten der Koordinierung von Forschungsprogrammen geben. Das heißt, was wir versuchen, ist, wir versuchen Projekte aufzustellen, wo sich Geldgeber, also Forschungsförderungsorganisationen wie die DFG etc. aus verschiedenen Ländern zusammentun und sagen, wir stellen Programme auf, wir fördern das, die internationalen Aspekte in diesen Projekten und die Kommission wird dann, sofern das gewünscht wird, einen bestimmten Beitrag liefern, um einfach diese Projekte am Laufen zu halten, ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, schmieren, um etwas Öl in das Ganze zu schütten. Überhaupt wird ja der Koordinierung von Forschungsprogrammen, nationalen Forschungsprogrammen, auch ganz verstärkt regionalen Forschungsprogrammen verstärkte Aufmerksamkeit geben. Wir wollen einfach weg von der Idee, dass irgendwo 26 Forschungsminister, und wenn ich mir Deutschland angucke, sind das ja dann auch viel, viel mehr, irgendwo alle das Gleiche machen und im Prinzip alle die gleiche Forschung irgendwo finanzieren, sich keiner an sich überlegt, macht es Sinn, was wir da getreiben. Von den gemeinsamen Technologieinitiativen, die ich erwähnt habe, soll es in Zukunft am Anfang 6 geben. Sollte es noch andere Industriezweige geben, dann könnte auch noch eine andere Technologieinitiative, ich meine nach dem doch bahnbrechenden Erneuerungen an der Spitze von Volkswagen, vielleicht die Automobilindustrie in Europa, die dann so ein Programm aufstellt. Das kann ja bis hin dann zur Materialforschung gehen, Materialien für neue, schönere, schnellere Autos. Aber diese sechs sind im Moment erstmal identifiziert worden. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, inwieweit das funktioniert. Ich erinnere an in dem Zusammenhang an die Aktivitäten, die wir im sechsten Rahmenprogramm gemacht haben, wo wir das versucht haben mit dem Artikel 169 und wo von 12 Vorschlägen im Endeffekt dann noch einer nachher finanziert worden ist. Im Moment laufen diese Sachen relativ gut, alle sechs, und auch alle sind sehr optimistisch. Bisher hat im Moment aber auch noch keiner gebraucht, den Scheck zu unterschreiben. Ich bin kein Experte zu Marie Curie. Sollte es dann dazu Fragen geben, werden wir versuchen, das irgendwie hier zu klären. Aber im Prinzip, was ich sagen kann, im Wesentlichen bleibt es, wie es im sechsten Rahmenprogramm war. Ein Teil, und das wird Herr Käufer nachher sagen, geht raus von Marie Curie in den Europäischen Forschungsrat. Die Exzellenznetze war das, ja. Und als dafür quasi kommt rein, verstärkt die Industrie-Hochschul-Querpfade und Partnerschaften, wo man verstärkt den Austausch zwischen Industrie und Hochschule in beiden Richtungen irgendwo unterstützen will. Gut, und das ist der Teil Kapazitäten, wie gesagt, Unterstützung der Teilnahme an existierenden Forschungsinfrastrukturen, also Großeinrichtungen irgendwo, an denen sie teilnehmen würden, die liegen in einem anderen Land, sie möchten dort das nutzen und sie können sich das fördern lassen. Dann die spezielle Unterstützung von KMUs, sofern KMUs nicht in den normalen Projekten drin sind, kriegen sie dort ihre eigene Spielwiese so ein bisschen. Das ist hauptsächlich für nicht forschungsintensive KMUs und die internationale Zusammenarbeit ist auch hier mit drin. Gut, dann zum Budget. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, sind so die Zahlen von, würde ich sagen, letzten Freitag irgendwo. Wie Sie ja vielleicht wissen, ist das Programm bisher noch nicht endgültig entschieden. Das Parlament diskutiert im Moment noch mit dem Rat, also mit den Mitgliedstaaten. Aber ich würde mal sagen, und alles das, was ich Ihnen hier präsentiere, ist der Stand von vorgestern aus den letzten Diskussionen zwischen Rat und Parlament und zu 98,97% oder 99,5% etwa steht das Ganze. Es kann sich irgendwo nochmal eine Kleinigkeit oder ein Wort ändern, aber im Großen und Ganzen können wir auf einer konkreten Basis diskutieren und auch auf diesem Budget. Also 50 Milliarden Euro stehen bis 2013 zur Verfügung, davon insbesondere 32 Milliarden für die Kooperation, fast 5 Milliarden für Marie Curie und etwas mehr oder 7,5 Milliarden für den Europäischen Forschungsrat, der sicherlich die meisten Anstrengungen haben wird, um das Geld auch auszugeben. Also ich möchte so als erstes in meinen ersten Job nicht so viel Geld haben. Ich bin froh, dass wir etwas klarer angefangen haben. Aber dann wieder gemacht hat. Gut. Damit haben Sie praktisch das Programm irgendwo. Sie wissen erstmal, was steckt im Großen und Ganzen drin. Jetzt ist immer die Frage, jetzt haben wir das Was und jetzt kommt vor allem das Wie. Ich erzähle Ihnen also noch ein bisschen was zu dem Wie, zu den Beteiligungsregeln. Wie Sie sehen, ich glaube, dass das Rahmenprogramm haben wir im April 2005 vorgeschlagen, die Beteiligungsregeln so als Weihnachtsgeschenk für Rat und Parlament am 23.12. Es dauert also gut 1,5 Jahre, bis der Legislator ein neues Gesetz durch das ganze System jetzt auftritt. Der Vorschlag, und wenn ich, das mache ich manchmal, einen Vortrag halte, der sich nur um die Beteiligungsregeln handelt, dann stelle ich das unter das Motto, viele Köche verderben den Brei. Der Vorschlag hat zumindest vom Ansatz her, teilweise einfach durch Weglassen, aber durch vom Ansatz her die Idee einer Vereinfachung gehabt. Manche Sachen, die nicht unbedingt in den Regeln stehen, die aber da als, an der Seite mit lang fließen, sind beispielsweise, dass wir in Zukunft die alle Vorschläge gerne in elektronischer Form haben möchten, also weg von Papier, was den Vorteil hätte, dass man dieses von einer Datenbank zur anderen weiterreichen kann, sodass quasi aus dem Vorschlag automatisch der Vertrag hinten rauskommen kann und sie nicht ständig alles neu umschreiben müssen. Das ist die Idee. Die letzten Informationen, die ich von unseren Informatikern habe, ist, dass sie mit Grausen sehen, dass da einfach mehrere tausend Vorschläge so beim ersten Aufruf auf sie zurollen und es wohl kaum Software in Europa angeblich gibt, die das wirklich dann handeln kann. Da freue ich mich schon drauf. Das zweite war, was immer wieder gefordert worden ist, wir sollen doch bitte unsere Regeln harmonisieren. Das heißt, also wenn ich als Verwaltungsleiter eine Entscheidung treffe im Bereich Nanotechnologie, Materialien, Produktion, dann möchte die doch bitte identisch sein mit der Entscheidung meines Kollegen im Bereich Biotechnologie oder Gesundheitswesen und nicht ständig, dass wir der eine sagt ja, der andere sagt nein. Das ist immer gefordert worden. Das soll, wie das gemacht werden wird, wissen wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir jeden Montag früh antreten müssen, dann kriegen wir gesagt, ihr dürft nicht eigenständig denken. Das hat natürlich zur Folge, das kann man machen, das ist kein Problem, das kann die Bürokratie leisten. Das heißt natürlich nichts anderes, als dass ich das Regelwerk so konservativ wie möglich auslege. Oder dass ich das Ganze zentralisiere, weg von den Leuten, die sich mit den Projekten beschäftigen, hin zu einer zentralen Bürokratie, die dann nur noch auf Grundlage des Textes entscheidet. Und dann ist die Frage, inwieweit lässt sich so diese berühmte Einzelfallbetrachtung noch durchsetzen. In dem Zusammenhang mal immer mal gerade aus Universitäten kommt, denn ja, ihr habt ja mit dem 6. das Auszertifikat eingeführt. Das Schlimme ist ja nicht, dass das Ding vielleicht auch noch Geld kostet. Das Schlimme ist ja, der Kommissionsbeamte, den konnten wir noch belatschern. Auch eine Stunde am Telefon gehangen, hat gesagt, okay, lasst uns das so machen. Den Auditor, den Wirtschaftsprüfer kriegen wir dazu nicht. In die Richtung kommen wir. Wir möchten, das betrifft insbesondere die KMUs oder überhaupt die privaten Teilnehmer, die Teilnahme erleichtern und praktisch die ganze Frage von finanziellen Sicherheiten, Bankgarantien etc. Wenn nicht abschaffen, doch dann wieder runterfahren und dazu beispielsweise einen Garantiefonds einrichten. Das ist sicherlich für die normale, gutmeinende kleine Bude irgendwo von Vorteil, weil sie dann nicht mit ihrer Bank verhandeln muss, ob sie eine Garantie bekommt oder nicht. Es ist natürlich ohne weiteres möglich, und da möchte ich mal als Warnung an die Universitäten aussprechen, die dann irgendwo angerufen werden, ich nenne mal keine Ländernamen. Ja? Aber es gibt ein Land, das ist ein bisschen südlich von mir, wo sie angerufen werden, dann nehmt uns doch mal mit rein, das bringt euch garantiert Pluspunkte, weil wir sind ja eine KMU und im Endeffekt machen die dann pleite, noch bevor sie die Unterschriften haben. Doch, die Unterschriften machen sie noch, weil sie müssen das Geld kriegen. Aber danach ist Feierabend und sie stehen irgendwo dann, wenn nicht davor, das Geld zurückzahlen zu müssen, das wollen wir abfedern, aber ihr Projekt leidet natürlich darunter. Und es ist die Idee, inwieweit das durchgesetzt wird, muss ich sehen, dass wir in Zukunft mehr mit Helpdesks arbeiten, dass sie also nicht mehr ständig überlegen müssen, an wen wenden wir uns, sondern dass sie irgendwo an eine zentrale Stelle schicken. Die Gefahr von zentralen Stellen ist, dass die immer so schwarze Löcher sind, da schicken sie was rein und wenn sie Glück haben, kommt irgendwann mal eine Antwort raus. Ob das die zu ihrer Frage ist, ist da nicht sicher, aber es kommt eine Antwort. Und dann stellt sich natürlich die Frage, bevor wir in die Details gehen, kann man ein mehrjähriges, multimilliardenschweres Euro forschungspolitisches Programm eigentlich einfach gestalten? Kann ich ein Programm einfach gestalten, was einfach für die Hochschulen ist, einfach für Max Planck, einfach für Airbus und BASF und auch einfach für kleine mittelständische Unternehmen? Und zwar für jeden einfach. lässt sich das machen? Lässt es sich machen, es einfach zu gestalten, wenn ich auf der einen Seite natürlich die Interessen der Forschungsgemeinschaft habe, auf der Forschungslobby, und auf der anderen Seite natürlich in einer Gesellschaft lebe, wo ich heutzutage wirklich jeden Schritt, den ich mache, im öffentlichen Bereich minutiös darlegen muss und beschreiben muss, warum haben wir dort 2,5 Euro vor 2 Jahren ausgegeben und warum ist das nur mit 3 Unterschriften gelaufen und nicht mit 5,5. Kontrollorgane und natürlich immer wieder die Diskussion, die man hat bei Vereinfachung und nicht zwischen Flexibilität und der Sicherheit, dass Sachen so sind, wie sie sind, oder dem Risiko, was ich nehme und sage, ich mache das jetzt einfach mal so, weil das ist für mein Volk das Beste, gegenüberstehen aber Gängelungen, wo sie ständig jeden Schritt gesagt werden, an die Hand genommen werden. Und die Frage ist natürlich auch mal, wie es national aussieht. Ich glaube, eines der großen Probleme, die wir haben, ist, dass es kein Programm gibt, mit dem wir uns vergleichen können. Und wenn ich mir national angucke, ich glaube, das Einzige, womit wir so ein bisschen das vergleichen können, was wir machen in Deutschland, sind die Sonderforschungsbereiche, also was das Geld und auch die Anzahl der Forschungsgruppen anlegt. Und jetzt überlegen Sie einfach mal, wie lange dauert es, einen Sonderforschungsbereich durchzukriegen und wie viel Evaluation und so weiter müssen Sie da dann über sich ergehen lassen und wie viel ist das bei uns. Das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Das ist quasi mal einfach, um mal zu zeigen, da ganz links, das war der Vorschlag. April 2005, Rahmenprogramm, Dezember 2005. Und seitdem hüpft das da immer hoch und runter. Und dazwischen haben sie dann, die sind hier nicht eingezeichnet, weil die werden das werden auch 2 Riesenbubbeln. Da haben sie dann die Lobbyisten. Und ich zähle auch die Kurve, jede Forschungseinrichtung etc. irgendwo, weil sie haben Interessen zu einer Lobby, die diese Sachen unterstützen und dann auch versuchen zu beeinflussen. Und was hinten rauskommt, ist ein Kompromiss zwischen diesen ganzen Interessen und dementsprechend nicht immer oder in seltensten Fällen, um zu sagen, nie optimal. Und wenn wir das dann alles haben, wir sind jetzt im Moment bei den ersten beiden Testchen, dann brauchen wir natürlich noch eine Maschinerie, die diesen Laden zum Laufen bringt. Ja? Wir brauchen dann erstmal Durchführungsbestimmungen, wir brauchen Verträge, sie müssen wissen, wie reiche ich eigentlich ein, etc. Und das ist quasi das, was kommt, wenn Parlament und Rat entschieden haben. Wir arbeiten im Moment daran, und ich werde heute Nachmittag hier auch ein bisschen was zu Arbeitsprogrammen sagen, oder im zweiten Teil, das ist ja schon Nachmittag, zu den Arbeitsprogrammen, an denen wir arbeiten und dann darauf ausschreiben werden. So, jetzt, es geht im Endeffekt um Geld, lassen Sie uns ein bisschen über Geld reden. Lassen wir mit der schlechten Nachricht anfangen, zumindest für die Universität, die Kostenmodelle fallen weg. Es ist uns endlich gelungen, das Zusatzkostenmodell abzuschaffen. Forschungsaktivitäten werden in Zukunft zu 50% ersetzt. Das erschien selbst uns zu brutal. Daraufhin haben wir eine Klausel eingeführt, dass das für die kleinen und mittleren Unternehmen und auch für öffentliche Einrichtungen auf 75% erhöht wird. Dasselbe gilt aber in Ausnahmefällen für Forschung im Sicherheitsbereich. Auch Demonstrationsaktivitäten, weil ja das Programm aufgrund des Forschungsrates auf der einen Seite etwas stärker in die angewandte Industrieforschung geht, Demonstrationsaktivitäten werden zu 50% ersetzt in Zukunft und andere Aktivitäten inklusive des Europäischen Forschungsrates zu 100%. Damit kann sich dann die Universitätsverwaltung bereits darauf einstellen, dass sie mit dem alten Zusatzkostenmodell nicht mehr arbeiten kann. Schlechte Nachricht. Jetzt kommt die gute Nachricht. Deutsche Universitäten dürfen weiter ihren Schönheitsschlaf halten. Weil in der ganzen Diskussion, und da können Sie dann den ganzen Lobbyorganisationen, die Sie haben, danken, im Parlament konnten wir uns nicht damit durchsetzen, dass wir also sagen, im Prinzip ausschließlich indirekte Kosten, die wirklich angefallen sind, oder die sich annähernd berechnen lassen. Nein, es gilt auch in Zukunft, wird eine Flatrate eingeführt und die Flatrate ist, wie gesagt, das ist Stand von letzten Freitag, 60% von den direkten Kosten, bis 2010 zumindest. Danach soll sie leicht abgesenkt werden, aber nicht stärker als maximal auf 40%. Und wir machen hier eine einfache Rechnung auf. Wir haben in der Vergangenheit 100% bekommen für ihre Zusatzkosten plus 20% Overhead, macht 120% ihrer Kosten. In Zukunft kriegen sie 100% ihrer reellen Kosten plus 60%. Overhead macht 160% und davon 75% macht exakt 120%. Das heißt, die ganze Aufregung in der Kameralistik kann sich widerlegen. Man kann wieder sich zurücklehnen und sagen, gut, das können wir nicht. Bis 2010 ist noch viel Zeit, bin ich garantiert nicht mehr Kanzler, da lasse ich das meinen Nachfolger einführen. Wir erwarten, dass alle Einrichtungen, wenn sie dann eine bestimmte Option wählen, also beispielsweise, um einfach mal ein Beispiel zu nehmen, ich könnte mir vorstellen, dass Bayer und BASF kein Interesse haben, uns mitzuteilen, wie hoch ihre Overheadkosten sind, die werden dann auf die Flatrate von 20% gehen, die für alle Industriepartner möglich ist. Aber wenn Sie sich dafür entschieden haben, dann müssen Sie dabei bleiben. Ein Hüpfen zwischen den verschiedenen Verfahren ist nicht möglich. Und wenn Sie irgendwann mal bei reellen Gemeinkosten angekommen sind, dann wird von Ihnen erwartet, dass Sie da auch bleiben. Es gibt eine einzige Ausnahme, das sind die unterstützenden Maßnahmen, koordinierenden Maßnahmen. Da gibt es maximal 7% indirekte Kosten, weil man davon ausgeht, dass diese Aktivitäten quasi Resultate liefern, die der Kommission zugutekommen und damit quasi dem Beschaffungswesen, dem Procurement wesentlich näher sind. Zwei Sachen, die noch ein bisschen in der Diskussion sind, ist die Audit-Zertifikate. Wir haben es schon, oder manche von uns, sage ich mal so, manche von den Verwaltungsleitern haben es bereits im 6. Rahmenprogramm eingeführt, dass man nicht mehr jeglich oder jährlich Zertifikate braucht, sondern hat versucht, bei kleineren Projekten nur eins am Anfang, eins am Ende etc. Das ist jetzt im Gesetz festgeschrieben, wobei wir hier noch gucken müssen, wie der exakte Wortlaut kommt, der rauskommt, aber es sieht so aus, als ob Verträge unter 2 Jahren auch nur ein Zertifikat. Ich finde das interessant, mal so als Einwurf. Wie lang kann ein Projekt sein, was unter 2 Jahre ist? 1 Jahr. Also, und normalerweise damit auch nur ein Bericht und damit auch nur ein Audit-Zertifikat. Das haben wir versucht, dem Parlament zu erklären. Haben sie es nicht geglaubt. Darum ist das drin. Also, Projekte, die 1 Jahr dauern, nur ein Audit-Zertifikat. Wie bisher auch. Aber wahrscheinlich werden wir auf Audit-Zertifikate komplett verzichten, solange sie eine EU-Förderung von unter 375.000 Euro insgesamt bekommen. Und ansonsten wird man versuchen, etwa in der Größenordnung von 2, maximal 3, je nach Länge des Ganzen, Audit-Zertifikate für diese Partner zu haben. Sollten sie mit Pauschalzuwendungen arbeiten, ich komme da noch eine kleine Folie drauf, gibt es natürlich keine Ortszertifikate und wie bisher auch dürfen Universitäten ihre Innenrevision verwenden, sofern sie nicht mit einer externen Prüfungsstelle arbeiten wollen, möchten oder dürfen. Nur als Randnotiz. Wir versuchen einen Garantiefonds einzuführen, der quasi die Risiken abfedert, die durch Beteiligung insbesondere von KMUs und damit also auch dann von Bankrott und Liquidation etc. Einhergehen. Alle werden am Anfang eines Projektes 5% dort einzahlen, das Geld soll Zinsen abwerfen und am Ende des Projektes bekommen sie das Geld dann zurück. Und damit sollen auch dann die Prüfung der finanziellen Situation von den privaten Partnern wegfallen, sofern sie nicht mehr als 500.000 Euro Gesamtsumme Förderung bekommen. Die Definition der zulässigen Kosten ist im Wesentlichen unverändert, mit der bekannten Ausnahme der Mehrwertsteuer, dürfen Sie im Endeffekt alles tun und lassen, was für das Projekt von Nutzen ist. Und Sie dürfen auch beliebig innerhalb des Projektes verschieben oder sonst irgendwelche Akrobatik anstellen, solange sie dem Projekt als solches dient. Ich denke, für deutsche Einrichtungen ist es positiv, dass festgeschrieben ist, dass wir in Zukunft gemittelte Stundensätze akzeptieren dürfen. Das ist, ist immer schon seit vielen, vielen Jahren ein Diskussionspunkt. Das ist jetzt möglich und wahrscheinlich, um auf dieser Problematik von nicht signifikant von aktuellen Abweichen wegzukommen, lassen wir uns von einer entweder Behörde oder einem Prüfer bescheinigen, dass dieses Verfahren das in dem Land, in der Region etc. übliche Verfahren ist, was überall angewendet wird, sodass wir das dann akzeptieren können. Unteraufträge analog zu SB6. Im Moment diskutieren wir noch bei den Zahlungsmodalitäten, wie Zahlungsberichtszeiten laufen werden. Das steht noch nicht hundertprozentig fest. Heute Vormittag, wie gesagt, da war ich schon im Flugzeug, hat sich ein Arbeitsgruppevertrag getroffen, die dazu eine Entscheidung trifft. Aber im Moment sieht es so aus, als ob wir mehr oder weniger zu dem Verfahren SB5 zurückkommen. Das heißt, wir geben Ihnen einen Vorschuss. Wir versuchen im Moment, die Zentralhaushalte davon zu überzeugen, Ihnen 150% vom ersten Jahr zu geben und die nachfolgenden Jahre dann entsprechend den Ausgaben des vorhergehenden Jahres zurückzuerstatten. Als eine Neuerung in SB7 waren Pauschalsätze angesagt. Die Idee ist quasi, ich sage, gut, ich habe hier 1 Million Euro, die lege ich auf den Tisch, wer will die haben, wer hat das schönste Projekt, wer das hat, kriegt es. Das ist möglich prinzipiell. Und als ganz speziell in den Beteiligungsregeln ist es für die Netzwerke, Exzellenznetzwerke angedacht, wo es quasi möglich ist, dass für jeden Forscher, der profitiert wird, 23.500 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Diese Pauschalsummen erfordern keinen Nachweis der angefallenen Kosten, erfordern natürlich dann deshalb auch keine Ortszertifikate. Was aber notwendig ist, und da ist die Krux ist, ich habe natürlich ein Projekt, für das ich diese Pauschalsumme gegeben habe. Und ich gebe natürlich das Geld, weil das Projekt sich entwickelt. Und damit habe ich einen Prozessindikator. Und es ist hinreichend schwierig für Forschung Prozessindikatoren aufzustellen. Es ist sicherlich möglich, das für die Herstellung von Bleistiften zu machen. Und immer wenn Sie 1000 Bleistifte pro Tag herstellen, kriegen Sie das Geld. Und wenn Sie einen weniger machen, kriegen Sie das nicht. Oder entsprechend dann die Prozente weniger. Bei Forschung ist es viel, viel schwieriger. Und ich denke, da ist das große Problem. Und im Moment konnten wir uns intern auch unter den Verwaltungsleitern nicht dazu durchringen, dieses Verfahren anzuwenden, sodass ich glaube, dass alle, zumindest alle großen Programme in Zukunft nach wie vor mit dem Cost Reimbursement System arbeiten werden, weil das bisher auch immer die Nachricht war, die ich aus Veranstaltungen wie diesen oder anderen mitgenommen habe. Für die, die daran interessiert sind, an den Eigentum, also Intellectual Property Rights, ändert sich im Wesentlichen nicht sehr viel. Es werden die Begriffe aus dem 5. Rahmenprogramm Background für alles das, womit Sie als Partner in ein Projekt kommen, und Foreground für alles das, was Sie innerhalb des Projektes erwerben an Wissen, wieder eingeführt. Der Begriff des Sidegroundes, das heißt das, was irgendwo innerhalb Ihrer Universität, innerhalb Ihres Betriebes, während des Projektes mit eventueller Projektrelevanz entsteht, fällt weg. Das wird grundsätzlich nicht mehr betrachtet. Das kann auch nicht benutzt werden von jemandem. Und Foreground gehört im Wesentlichen dem, der es erwirtschaftet hat. Und sollten es mehrere Wirtschaften haben, müssen die sich einigen, hauptsächlich im Konsortialvertrag. Es gibt in Zukunft, und das ist, denke ich, wichtig, vor allen Dingen, wenn man mit Industrie zusammenarbeitet, keine zeitliche Einschätzung der Informationspflicht für Transfer von Wissen von Foreground an Dritte. Und die Kommission muss nicht mehr informiert werden, sofern sie das nicht in den Verträgen speziell festlegt. Und da ich, wie gesagt, in dem ganzen Bereich industrielle Technologien arbeite, denke ich, dass das per se in allen meinen Verträgen machen werde. Auch wenn ich damit mit Informationen nicht viel anfangen kann und anfange, ist es einfach sinnvoll und ein gewisser Schutz für auch kleinere Partner, wenn wir in gewisser Weise dort dastehen und sagen, jetzt habe ich uns mit vor Wissen, was ihr mit dem Wissen macht. Und was denke ich, was wichtig ist, es hat immer Schwierigkeiten gemacht, gerade wenn Sie mit einer großen Firma ein Projekt ausarbeiten wollen, dann haben Sie gesagt, mein Gott, wir haben so viele Zweigbetriebe irgendwo in Südostasien, keine Ahnung, was Sie da an Patenten haben. Das können wir nicht alles explizit ausschließen. In Zukunft ist es möglich, dass nur das vorhandene Wissen, also Background, das wirklich notwendig ist für das Projekt, als solches zur Verfügung gestellt wird. Also eine Positivliste im Gegensatz zu der bisher üblichen Negativliste. Zwei, drei Worte zum Zeitplan. Wie gesagt, also seit April des Jahres 2005 arbeiten wir daran. Im Moment geht es um die zweite Lesung des Parlaments, die am 29., 30. etwa November sein wird. Die Mitgliedstaaten nehmen sich danach noch 14 Tage Zeit, um es auf einem wahrscheinlich Landwirtschaftsrat als Durchwinkpunkt zu entscheiden. Und wir haben dann also knapp eine Woche, um die Maschine dann auf Volldampf zu bringen und auf den roten Knopf Start zu drücken. Und wir möchten gerne am 22.12., also quasi am Nachmittag des Tages, gehe ich dann in den Weihnachtsurlaub, ausschreiben, sodass Sie also nicht langweilend am Weihnachtstisch und im Normalfall sitzen müssen, sondern nachdenken können, was mache ich am 2.1., wenn das Jahr wieder anfängt. Ja, dann packen wir es an. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Reichert. Wir haben Zeit, sollen wir nämlich direkt Fragen anführen, die gestellt werden, denke ich mal. Gibt es Fragen oder Bemerkungen für den Vortrag?
Die Methode vor.
Ja, Fragen, das geht mir auch schon, die fallen dann an später ein. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann herzlichen Dank nochmal. Und wir kommen dann zu den zweiten Vortrag von Herrn Wolfer über den juristischen Wissensstand.
Vielen Dank nochmal, Herr Professor Zahn. Ich möchte Ihnen nicht kurz was über.
Ja, wenn es so besser geht, ansonsten geht es vielleicht auch ohne, wenn ich mich hin und her bewege. Kurz was über den European Research Council erzählen. Die ganz kurze Version wäre, das ist sowas wie die ESG auf europäischer Ebene. Etwas ausführlicher betrachtet wollen wir uns jetzt anschauen, wobei die Kurzbeschreibung, glaube ich, von ist sehr gut trifft. Und wenn Sie dann noch sagen, so etwas wie das Normalverfahren der DFG auf europäischer Ebene, dann sind Sie, glaube ich, sehr nah an dem, was Sie erwartet. Herr Reichert hat Ihnen eben von gezeigt, die Übersicht über das Rahmenprogramm Corporation Ideas Deep Capacities. Und um es nochmal zu verorten, der European Research Council, den finden Sie unter dem Stichwort Ideas und unter diesem Stichwort finden Sie auch nur den European Research Council. Also im spezifischen Programm Ideas ist der European Research Council beschrieben. Der European Research Council ist, Herr Reichert hat es eben gesagt, mit dem Ziel gestartet oder hat das Anliegen, die Grundlagenforschung zu fördern, wobei Herr Reichert ja auch gesagt hat, mit welchem Recht machen wir überhaupt Grundlagenforschung in der EU. Möglicherweise ist das der Grund für die nächste Folie, die ich Ihnen jetzt zeige, wo also der Bereich Grundlagenforschung zum Bereich Pionierforschung definiert wurde. Frontier Research oder Frontier Research wird es genannt und es gibt jetzt hier sechs Kästchen oder fünf Kästchen, die zusammengestellt wurden aus Papieren der Kommission und des Scientific Councils, wo überlegt wird, was denn nun Grundlagenforschung sein könnte. wenn man das mal ernsthaft durchdenkt, kommt man zu dem Ergebnis, es ist halt eben Grundlagenforschung, das, was Sie auch als Grundlagenforschung kennen. Also nun irgendwie Klimmzüge zu machen und zu sagen, naja, das ist nicht wirklich Grundlagenforschung, das ist Pionierforschung. Das ist irgendwo, natürlich muss es an der Grenze zu neuem Wissen sein. Was sonst ist Grundlagenforschung, außer dass es irgendwo an der Grenze zu neuem Wissen ist, sonst würden Sie es nicht ernsthaft betreiben. Also ich glaube, man kann mit guten Gründen, mit guten Argumenten hier schlichtweg sagen, das ist auch das, was Sie als Grundlagenforschung beispielsweise aus der DFG kennen. Etwas interessanter ist denn schon die nächste Folie mit den Kästchen, da geht es jetzt weniger darum, was wird gefördert, in dem Sinne, was ist Grundlagenforschung, sondern es geht darum, wie kommen die einzelnen Forschungsthemen ins System, und da gilt, dass sehen Sie hier auf der rechten Kästchen, das ist ein Bottom-up-System, also wie Sie das auch aus dem Normalverfahren der DFG kennen. Es wird also nicht thematisch vorgegeben, wie es im Bereich der Corporation eben ist, sondern die Wissenschaftler, das ist die Idee, kommen mit ihren Anträgen zum ERC und sagen, das hier ist das Projekt, das ich durchführen möchte, und hierzu möchte ich eine Förderung haben. Und die Exzellenz, das sehen Sie hier in der Mitte, als Auswahlkriterium ist das einzige Auswahlkriterium. Das heißt, Sie haben ja ansonsten im Bereich der europäischen Forschungsförderung, ich sage, der Reich hat da nachher nochmal was zu, oder wir machen es in der Diskussionsrunde später. Sie haben ja mehrere Kriterien, die Sie erfüllen müssen, wenn Sie ein europäisches Projekt im Bereich der Corporation beantragen. Natürlich ist die wissenschaftliche Qualität des Projektes ein ganz entscheidendes, aber Sie haben eben noch andere, Sie haben einen europäischen Mehrwert, den Sie erfüllen müssen. Hier ist nun gesagt, in diesem Bereich des Europäischen Forschungsrates, dort gilt für uns das Exzellenzkriterium und alleine das Exzellenzkriterium. Ich muss also nicht andere Kriterien darüber hinaus nachweisen. Was gefördert werden soll, sind Individual Teams. Das ist etwas, wie soll man sagen, missverständlich ist es nicht, aber es ist schon eine besondere Herangehensweise, das Ganze als Individual Team zu bezeichnen, irgendwo, was sich ja widerspricht. Letztendlich sind es Einzelanträge, wobei gemeint ist natürlich, dass nun nicht oder in aller Regel nicht ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin alleine sich in stille Kämmerlein setzt und beginnt darüber nachzudenken, sondern in der Regel arbeiten sie ja ohnehin in Teams, das heißt, sie haben Projektleiter, sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Doktorandinnen und Doktoranden. Das ist als Individual Team gemeint. Es ist also nicht, wie Sie es in der Corporation haben, dort aus gutem Grund haben, weil es da ganz einfach ein anderer Ansatz ist, auf Stichwort auch europäischer Forschungsraum. Nicht so, dass Sie wie in der Corporation nun mindestens drei Teilnehmer aus drei Ländern brauchen, die zusammentun, um ein Projekt einzureichen, sondern Sie können alleine als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler sagen, hier, ich in Deutschland möchte für dieses Projekt eine Förderung haben, ohne dass sie sich europaweit vernetzt. Und es klang eben vor allem bei den Beteiligungsregeln, geplant ist eine Erstattung zu 100% der direkten Kosten plus 20% der indirekten, so wie Sie das aus der Corporation bei dem vom sechsten Rahmenprogramm her kennen, so wie Sie es auch von der DFG her kennen, bei der Erstattung der direkten Kosten, so kriegen Sie da mit Ausnahme der Exzellenzinitiative keine Flatrate für die indirekten Kosten. Das beißt sich offenbar noch ein bisschen herreichert mit den Beteiligungsregeln, aber irgendwo arbeitet man da, glaube ich, noch dran.
Ich habe das nicht gefunden bisher, aber ich habe noch nicht wirklich gesucht.
Also das ist das, was sozusagen der Scientific Council sagt, nicht? Und ich weiß nicht, ob der so sich von den Beteiligungsregeln niedergeschlagen hat.
Ja.
Ja, eben, das findet sich da noch nicht, aber ich glaube, da arbeitet man noch dran, dass dann die beiden Papiere auch deckungsgleich sind. Also es ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass diese Regelung 100% direkte plus 20% die sein wird, die am Ende denn gelten wird. Wie ist der Wissenschaft der ERC aufgebaut? Es gibt einen wissenschaftlichen Rat, ich zeige das gleich nochmal, was genau dahinter steht. Dann gibt es eine Durchführungsstruktur und dann gibt es ein Leitungsgremium. Und wie im Einzelnen das zu verstehen ist, zeige ich Ihnen in der nächsten Folie mal der wissenschaftliche Rat. Das ist, wenn Sie so wollen, mit der DFG vergleichbar, würde ich mal behaupten, der Senat, also eine Zusammensetzung von Wissenschaftlern, die sich mit der Frage, wie das Förderinstrument ausgestaltet werden soll, befasst. Vorsitzender ist der Herr Kapatos, jetzt am Imperial College in London, früher beim Embel in Heidelberg. Er hat zwei Stellvertreter, das eine ist Frau Nowotny, das andere ist der Herr Estelle. Und aus Deutschland sind im Scientific Council vertreten der Herr Freund aus Berlin und Frau Nüßlein-Vollhardt aus Tübingen. Die Aufgaben des Scientific Council ist jetzt nochmal ausgeführt. Die Ausarbeitung des Arbeitsprogramms, also die letztendlich, was soll gefördert werden, wie soll unser Förderinstrument aussehen. Als zweites die Festlegung des Peer-Review-Verfahrens, das heißt die Frage, wie wird begutachtet. Hiervon gesagt, es wird begutachtet im Peer-Review-Verfahren, also von Wissenschaftler durch Wissenschaftler. Aber wie soll das im Detail aussehen, das legt der Scientific Council ebenfalls fest. Und es gibt eine fortlaufende Beobachtung und Kontrolle bezüglich der Programmdurchführung. Klar, irgendwann wird er eingreifen, wenn er sieht, dass sich das nicht so entwickelt, wie er sich vorstellt. Generalsekretär des Wissenschaftlichen, des Scientific Councils, Sie haben sicher entnommen, der Presse ist vom Generalsekretär Zerwinnacker bestimmt worden vor circa 4 Wochen, der Ende des Jahres ja sein Amt als DFG-Präsident aufgibt. Herr Kleiner wird ihm danach folgen und Herr Zerwinnacker wird Generalsekretär des ERC werden. Das Generalsekretär des ERCs werden, Scientific Council, dort ist der Vorsitzende, wie ich eben sagte, Herr Kapatos, sozusagen der Vorsitzende des Senats. Der Scientific Council hat nunmehr, ich sagte eben, wenn wir nochmal zurückgehen, das ist oben Scientific Council mit Herrn Kapatos, dann gibt es die spezifische Durchführungsagentur, Dedicated Implementation Structure, das wird zunächst eine Executive Agency sein, das heißt, sind diejenigen, die denn sozusagen tatsächlich das Antragsprozedere betreiben. Man könnte vielleicht sagen, Geschäftsstelle, Herr Reichert sagte eben Projektträger und weiß, dass ich an der Stelle, wenn er das mit Deutschland in Verbindung bringt, immer wieder spreche, wenn er impliziert, die DFG könnte ein solcher Projektträger für Deutschland sein, das ist sie natürlich nicht. Aber hier ist es vielleicht auch mit einem Projektträger vergleichbar und es wird also eine Agency geben, vielleicht eine Agentur, die die ganze Antragsbearbeitung als solches macht, also sozusagen vom Eingangsstempel bis zur Organisation des Begutachtungsverfahrens rein technisch, nicht, dass die Gutachter die Anträge vorliegen haben und alles das. Das war durchaus nicht unstrittig. Und ist auch noch nicht das letzte Wort, denn die Frage, ob man eine solche Agentur denn tatsächlich haben möchte, die für die Durchführung des Programms des ERCs verantwortlich ist, war lange Zeit in der Diskussion. Eine Alternative wäre gewesen, dass man eine eigene Rechtsperson schafft, nach dem sogenannten Artikel 171 des EG-Vertrages, und das Rahmenprogramm sieht vor, dass man in einer Evaluierung 2010 nochmal darüber entscheidet, ob diese Agentur oder ob die Einrichtung nach 171 nun wirklich das Optimale ist, um einen solchen ERC durchzuführen. Das klingt ein bisschen abstrakt. Was steht dahinter? Dahinter steht die Überlegung, was man immer gesagt hat, der ERC soll von der Kommission unabhängig sein. Herr Reichert sagte eben, die Kommission ist sowas wie das Ministerium mit seinem Forschungskommissar und die Überlegung war, den ERC wollen wir möglichst politikfern, das heißt möglichst weg vom Ministerium in die Hand der wissenschaftlichen Selbstverwaltung geben. Dann gab es welche und haben gesagt, Kommission, wir trauen dir nicht wirklich, du sagst zwar hier, du richtest hier so ein Scientific Council ein, das besetzt du mit Wissenschaftlern, aber dann machst du eine Durchführungsagentur und in diese Durchführungsagentur, da machst du eine Executive Agency, was man kann sagen, eine Ausgründung, ein Tochterunternehmen ist und da hast du also deine Finger mit drin und deshalb glauben wir ja nicht, dass du damit die Unabhängigkeit der Wissenschaft bei den Förderprogrammen wirklich gewährleistest. Und deshalb haben viele gesagt, dann machen wir eine Einrichtung, die nicht an der Kommission hängt, sondern eine Einrichtung nach Artikel 171. Der Artikel 171 EG-Vertrag sagt im Wesentlichen nur, dass man Einrichtungen nach 171 EG-Vertrag schaffen kann, ohne dass er irgendwie spezifisch darauf eingeht, wie denn eine solche Einrichtung aussieht. Es ist aber im Wesentlichen, so viel sagt, eine Einrichtung der Mitgliedstaaten oder eine Einrichtung, in der die Mitgliedstaaten eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Frage, wie die ausgestaltet ist. Und da kamen natürlich sozusagen die anderen auf den Plan, die gesagt haben, naja, Kommission, das ist ja gut und schön, wenn wir sagen, wir trauen der Kommission nicht so wirklich, wenn sie sagt, wir machen hier eine Agentur und haben dann unsere Finger da mit drin bezüglich der wissenschaftlichen Unabhängigkeit. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt eine Einrichtung der Mitgliedstaaten haben, ob wir denen denn so viel mehr trauen können wie der Kommission, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann spielen vielleicht nicht wirklich Überlegungen der Kommission mit rein, aber dann kommen andere Überlegungen mit rein, die Justitur, und werden die Mitgliedstaaten das dann hinnehmen, wenn die wirklich ein solches Gremium in der Hand haben, wenn sie sehen, dass die Gelder nun wirklich nur in 5 Länder schwerpunktmäßig, oder ich sag mal zu 80% fließen und die restlichen 20% verteilen sich dann auf die übrigen 20 Länder, oder wird es dann irgendwann doch starken Gegenwind aus den Mitgliedstaaten geben? Dieser Streit ist, wie gesagt, so entschieden, dass man zunächst mal gesagt hat, wir versuchen es mal mit der Agentur. Die Kommission sagt, wir garantieren, auch wenn wir das in Form einer Agentur durchführen, dass wir keinen Einfluss auf das nehmen, was Wissenschaft, was der Wissenschaft, was das Scientific Council zur Programmausgestaltung sagt. Es sei denn, es würde sich nun wirklich mit fundamentalen Rechtsgrundsätzen nicht vertragen, dann müsste die Kommission natürlich eingreifen. Also wenn man jetzt sagen würde, wir fördern also als ERC nun keine Frauen, dann würde man das zum Programminhalt machen würde, dann müsste natürlich die Kommission eingreifen und sagen, also hier haben wir einen Rechtsbruch, das kann auch der ERC nicht, aber grundsätzlich ist es so, dass die Kommission sagt, sie garantiert die Unabhängigkeit des ERC. Und man wird sehen, wie sich das anlässt, und es gibt aber zumindest in der deutschen Community doch viele Stimmen, die der Kommission das auch glauben und sagen, naja, die Kommission, wenn sie das versichert, dann gehen wir erstmal bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass das denn auch so sein wird. So, was wird der ERC jetzt konkret fördern? Er hat sich überlegt, dass er sozusagen sich zwei Anliegen zu eigen macht. Das eine sind die ERC Starting Independent Research Grants und das andere sind die Advanced Investigator Grants. Was versteckt sich dahinter? Das eine ist im Prinzip eine Art Nachwuchsförderung und das andere ist sozusagen eine Art Normalverfahren der DSG, wo etablierte Wissenschaftler ihre Projekte beantragen können. Das ist auch der Punkt, den Herr Reichert eben angesprochen hat, unter dem Stichwort Marie Curie, also die ehemaligen Excellent Grants, die sich im Bereich der Marie Curie Maßnahmen gefunden haben, und das waren letztendlich das, was Sie von der DSG als Eminöter-Nachwuchsgruppen kennen, was Sie von der Max Planck als Max Planck-Nachwuchsgruppen kennen, was Sie als Helmholtz-Nachwuchsgruppen kennen. So im Prinzip waren die Marie Curie-Nachwuchsgruppen eben auch aufgebaut, nannten sich dort Excellent Grants. Die finden Sie nun nicht mehr im Marie Curie-Programm. Dafür hat das Scientific Council und der ERC jetzt eine Förderlinie aufgelegt, die sich so nennen. Ich glaube nicht, dass er wirklich sagt, dass er das aus dem Marie Curie-Programm übernommen hat. Die Tendenz wird eher dazu gehen, dass er nun idealerweise und genialerweise einen neuen Fördermechanismus erfunden hat, auf den die Welt schon lange gewartet hat. Aber so spektakulär ist es, glaube ich, nicht. Es sind Nachwuchsgruppen. Und die zweite Linie sind sozusagen die Normalverfahrensprojekte, vergleichbar mit den Normalverfahrensprojekten der DFG. Was speziell beinhaltet jetzt so eine Nachwuchsgruppe? Wissenschaftler am Beginn einer unabhängigen Forscherkarriere, das können Sie sich auch vorstellen, wie das bei den Nachwuchsgruppen üblicherweise kennen. Wahrscheinlich wird niemand direkt nach der Promotion in so eine Nachwuchsgruppe einsteigen können. Sie brauchen ungefähr wahrscheinlich so um die 2 Jahre Postdoc-Erfahrung, bis sie denn so eine Nachwuchsgruppe aufbauen können. Sie müssen die Nachwuchsgruppe sinnvollerweise in einem europäischen Staat oder in einem, also in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem assoziierten Staat anwenden, sonst können wir die nicht beantragen. Also wir können nicht sagen, ich beantrage die Nachwuchsgruppe und gehe mit der nach Caltech. Dann würde die Kommission zu Recht fragen, und warum sollen wir das finanzieren. Sie können aber problemlos als außereuropäische Ausländer eine Nachwuchsgruppe beantragen, so sie sie nur hier durchführen. Das heißt auch der Amerikaner und die Japanerin, die hier in Deutschland eine Nachwuchsgruppe oder in Frankreich oder in Großbritannien durchführen wollen, können sich um diese Mittel bewerben und die Gruppe dann hier irgendwo in einem EU-Mitgliedstaat durchführen. Was, denke ich, ein ganz interessanter Ansatz ist, auch hoffentlich junge Nachwuchswissenschaftler aus anderen Ländern hier nach Europa reinzuholen. Bei der DFG ist das bei den Immenöter-Stipendien durchaus gelungen, nicht zum großen, in größerem Umfang, aber da gibt es doch sehr umtriebige Nachwuchswissenschaftler aus China, die in Deutschland eine Nachwuchs-DFG, eine Immenöter-Nachwuchsgruppe haben, aus Indien und so weiter. Also das ist sicher ein sinnvolles Anliegen. Und das heißt, Nachwuchsgruppen muss ich das natürlich auch irgendwie begrenzen und sagen, naja, also ich kann mich nicht beliebig lange bewerben um so eine Nachwuchsgruppe. Und da sagt das Scientific Council, naja, also so 8 Jahre nach der Promotion hört man langsam auf, wissenschaftlicher Nachwuchs zu sein. Und dann muss man mal gucken, dass man sich unter den Etablierten irgendwie bewährt. Bis zu 8 Jahren darf die Promotion zurückliegen und das Ganze kann auch mal um 2 Jahre verlängert werden durch Zeiten wie Kindererziehung, durch Zeiten wie Wehrdienst, Zivildienst und falls das irgendwie zwischen Promotion und Bewerbung gefallen ist oder auch durch andere Zeiten, die vernünftig begründbar sind, kann es also maximal bis zu 10 Jahren mit der Promotion gehen und dann ist es zu Ende mit dem Independent Grant. Die Förderung läuft für 5 Jahre und Sie sehen, dass Sie hier als Grant, als Höhe des Grants so um die 100.000 bis 400.000 Euro im Jahr rechnen können. Und wofür das ausgegeben werden kann, ist klar, das ist das, wofür es auch bei den anderen Nachwuchsgruppen ausgegeben werden kann. Also für den Projektleiter, die Projektleiterin als Eigenfinanzierung für das Team, aber dann auch für wissenschaftliche Mitarbeiter. Und ansonsten für die Forschungskosten, die sie haben, durch Geräte, Verbrauchsmaterial und alles, was ansonsten so anfällt. Wie wird das Ganze begutachtet? Begutachtet wird es in einem zweistufigen Verfahren. Sie kennen das vielleicht von anderen Anträgen in der EU bei der Kommission. Es gibt ein einstufiges und ein zweistufiges Verfahren. Das zweistufige Verfahren hat den Vorteil, dass Sie zunächst mal nur einen kleineren Antrag stellen müssen, über den man zunächst mal drüber guckt und dann einen detaillierteren Antrag, wenn Ihnen bescheinigt wurde, dass sozusagen das erste Outline-Proposal erfolgreich war. Ob das wirklich immer eine Erleichterung ist oder ob Sie nicht sowieso von dem gesamten Antrag zumindest im Kopf haben müssen, auch um eine Outline zu schreiben, ist fraglich. Aber auf jeden Fall ist es hier so vorgesehen, dass Sie ein zweistufiges Gutachtungsverfahren haben und dass Sie im Wesentlichen 3 Evaluationskriterien haben werden. Nämlich das eine ist, wie gesagt, immer unter dem Stichwort Exzellenz als einziges Merkmal. Aber natürlich wird man sich dann fragen, in einem Fach ist denn der Nachwuchsgruppenleiter, die Nachwuchsgruppenleiterin, als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler sich als Top-Wissenschaftler zu behaupten, also die Qualität des Antragstellenden oder der Antragstellenden, natürlich die Qualität des Projektes und natürlich muss man sich auch darüber Gedanken machen um die Research Environment, das heißt um die Frage, ob man denn dort, wo der oder diejenige damit ihre Nachwuchsgruppe geben möchte, das Projekt auch sinnvollerweise durchführen kann. Also wenn das nun nicht der Fall ist, dann macht das auch keinen Sinn. Und Sie sehen, die ersten beiden Kriterien, die sind sozusagen mit einem Threshold versehen. Das ist ein übliches Verfahren oder werden wohl versehen werden, muss man sagen. Das ist ja noch nicht verabschiedet. Durchaus ein übliches Verfahren bei der Kommission, wo Sie sozusagen eine Latte aufgelegt haben, die, wenn Sie sie reißen, auf jeden Fall draußen sind. Und es ist also so, wenn Sie zwei Thresholds, wenn Sie 3 Kriterien haben und das heißt, bei allen müssen Sie irgendwie 3 von 5 Punkten erreicht haben. Wenn Sie dann einmal die 3 von 5 nicht erreicht haben, sind Sie draußen, auch wenn Sie bei den anderen beiden Blöcken 5 von 5 Punkten erreicht haben. Also in jeder Marge, die angegeben ist, müssen Sie ein gewisses Limit erreichen, damit Sie mit Ihrem Antrag weiterkommen. Ja, es gibt dann zur Auswahl oder zur Begutachtung, ich habe eben angesprochen, das Peer-Review-Verfahren mit den Exzellenzkriterien. Es wird 20 Panels geben, die mit hochrangigen Wissenschaftlern besetzt sind und diese gesamten Wissenschaftsgebiete abdecken. Und unterstützt werden diese Panels durch Referees, das heißt, die Panels sind sozusagen stehende Einrichtungen, die werden jetzt benannt. Danach wird dann das Panel, wenn es Sachkompetenz braucht, die im Panel selbst nicht vorhanden ist, sich halt anhand durch andere Gutachter die entsprechend mit zur Bewertung heranziehen können. Hier sehen Sie, wie die Panelstruktur aussehen wird. Es gibt also 5 Panels im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Dann gibt es 8 im Bereich der Physik und Engineering und dann gibt es 7 im Bereich der Life Sciences. Und das war es im Wesentlichen zu den Nachwuchsgruppen. Das Prinzip ist das gleiche, wird das gleiche sein bei der Auswahl für die etablierten Wissenschaftler. Man muss jetzt sehen, dass im Jahr 2007 nur Nachwuchsgruppen ausgeschrieben werden und die etablierten Wissenschaftler, die ersten Calls für etablierte Wissenschaftler im Jahr 2008 kommen werden. Warum ist das so? Weil der ERC sich überlegt hat, wenn wir uns die DFG angucken und was dort als Anträge eingeht und wir uns jetzt nach Brüssel stellen in Europa und sagen, schickt uns Anträge nach dem Bottom-up-Prinzip und abwarten, was passiert, dann müssen wir wahrscheinlich angebaut haben, das schon, sie haben schon ein ganzes Hochhaus, Teile eines Hochhauses gemietet in Brüssel, aber trotzdem, also es wird, man weiß nicht, ob es zu einer Antragsflut kommen wird. Man hat schlichtweg keine Erfahrung. Die DFG hat natürlich gewisse Erfahrungen über die Zeit, in der sie existiert, wie viele Anträge so im Jahr ins Netz reinkommen. Und man kann auch abschätzen, wenn die SFG ausläuft und dass dann in dem Bereich vielleicht wieder ein paar mehr Anträge im Normalverfahren reinkommen. Hier haben sie überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Anträge dann reinkommen. Und deshalb hat man gesagt, naja, lass uns das zumindest mal am Anfang beschränken auf Nachwuchswissenschaftler, das stellt die Anzahl, schränkt die Anzahl derjenigen, die Anträge stellen, ein. Da hat man ja auch aus dem Marie Curie-Programm, aus den Excellent Grants bestimmte Erfahrungen und dann im zweiten Jahr, wenn wir sozusagen das Prozedere dann auf einmal durchgespielt haben, werden wir dann ab dem zweiten Jahr auch mit den Advanced Grants anfangen. Wobei es in jedem Jahr auch weiterhin so sein wird in Zukunft, dass auch immer Nachwuchsgruppen gefördert werden. Also im ersten Jahr nur Nachwuchsgruppen, in den Jahren danach die etablierten Wissenschaftler plus Nachwuchsgruppen, wobei man davon ausgeht, dass der Anteil der Nachwuchsgruppen an der Gesamtförderung dann immer so um ein Drittel sein soll. Ne? Also ein Drittel in Zukunft Nachwuchsgruppen und 2 Drittel etablierte Wissenschaftler. Das war es im Wesentlichen. Ich habe hier noch ein paar Internetadressen für Sie. Aber die kriegen die Folien auch auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Also die Webseite des Councils, die Webseite von Cordis, wo Sie die Informationen über das P7 abrufen können. Unsere Website brauchen Sie nicht mitzuschreiben, stellen Sie ins Internet. Und hier auch nochmal meine Nummer und meine E-Mail-Adresse, wenn es noch Fragen gibt. So viel zum ERC von mir. Vielen Dank. Und
ja. Aufwecken und fragt wieder, gibt es direkt in den Vortrag noch Fragen oder Bemerkungen? Ich kann es einfach nicht sparen. Ich habe mich jetzt so einiges notiert. Das stand am Anfang was von High Risk. Und High Gain. High Risk, Grundlagenforschung ist immer High Risk, denke ich mal, aber wie will man High Gain festmachen?
Naja, das ist ja der Grund, weshalb ich sagte, es gibt nur eine ganze Menge von Kriterien, die sich in diesen, die sich in den einzelnen Dokumenten wiederfinden, sprich im Rahmenprogramm, im spezifischen Programm von die spezifischen Programm-Ideas der Kommission und in den Dokumenten des Scientific Councils, was aber letztendlich aus meiner Sicht nicht mehr sagt, als das Grundlagenforschung betrieben wird. Und diese Gegenüberstellung High Risk, High Gain sagt nichts anderes als, was nun auch völlig klar ist, also wenn ich ein Projekt habe, das hochrisikoreich ist und das, wenn es mir aber gelingt, mir wenig zusätzliches Wissen bringt, dann werde ich es nicht steuern. Nicht? Also irgendwo muss Risiko im gesunden Verhältnis zu stehen, was es mir denn als Output denn auch bringen wird. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, ich würde eigentlich davor warnen, dass sozusagen jetzt zu sehr bei der Antragstellung zu sehr auf diese Kriterien zu gucken und zu sagen, passt mein Projekt da rein. Aus meiner Sicht ist das mehr oder weniger der Versuch, die Förderung der Grundlagenforschung in Europa auch auf irgendeine Art und Weise zu rechtfertigen, ohne dass wir unbedingt beschreiben, was denn das außer Grundlagenforschung denn wirklich sein soll.
Das mit, wir haben jetzt viele Diskussionen über Exzellenz, mit Exzellenzinitiativen in Deutschland. Und da ist ja auch Exzellenz soll ja die Grundlage für die Anträge sein. Ich habe ja auch viel als Gutachter gearbeitet. Ich finde das für die Nachwuchswissenschaftler ist das natürlich schwierig, finde ich, das mal genau festzumachen. Aber das werden dann wahrscheinlich die erstmal Research Council oder im Scientific Council dann erstmal beschlossen, welche Kriterien da angelegt werden oder liegen das die einzelnen Gutachter fest?
Nee, also zum einen der Begriff Exzellenz grenzt natürlich diesen ERT zunächst mal von den anderen europäischen Förderverfahren ab, wo man sagt, hier geht es nur um Exzellenz und in anderen haben sie eben noch andere Kriterien. Das ist also ein Grund, warum hier nun die Exzellenz so betont wird, in Abgrenzung derjenigen, wo sie Exzellenz brauchen plus Mehrwert und so weiter. In der Tat ist es natürlich so, dass Nachwuchswissenschaftler, und deshalb gibt es ja am Anfang auch einen separaten Call, nun sich nicht mit dem Maß gemessen werden können wie etablierte Wissenschaftler. Aber das Problem haben im Prinzip wir alle, das hat auch die Max Planck, das hat auch die DFG, wenn sie im Meta-Begutachtung durchführt, dass man da natürlich nicht sinnvollerweise vergleichen kann, du hast irgendwie 8 Publikationen und der Kollege, der hat nun aber 83, wenn der eine am Anfang und der andere in der Mitte oder am Ende seiner Laufbahn steht. Aber ich glaube, da gibt es, denke ich, in allen Förderorganisationen auch von Erfahrung, dass man damit sinnvollerweise umgehen kann. Denn man kann ja auch in der eigenen Kohorte, man hat ja auch eine gewisse Vorstellung, was ich sag mal, der 35-jährige Nachwuchswissenschaftler oder die 34-jährige Nachwuchswissenschaftlerin, wenn sie permanent am Projekt war oder in der Wissenschaft war, denn zu diesem Zeitpunkt an Publikationen aufweisen sollte und an Ergebnissen, damit man ihn oder sie als Exzellenz bezeichnen kann.
Die ersten Calls müssen ja relativ bald kommen, ne?
Ja, also spätestens April.
Spätestens April, ich hätte erwartet, dass das eher. Aber ich denke mal, bei 200 möglichen Bewilligungen würde sich eine Beteiligung doch, also gerade beim ersten Mal, wo es auch vielleicht noch nicht so ganz definiert ist, sollte man doch dazu raten, dass man da das zuschlägt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, was die DFG, die vergibt so im Jahr um die 50 in den Mütter-Nachwuchsgruppen. Wenn man nun davon ausgeht und wenn man das nochmal auf Deutschland betrachtet, dann würde ich mal vermuten, dass wir in Deutschland sowieso, da wir mit Max Planck und DFG mit diesem Verfahren A, Nachwuchsgruppen vertraut sind, B, durch die DFG auch mit den Verfahren sowieso individuelle Anträge, würde ich also unsere Chancen da nicht schlecht einschätzen, weil wir uns da eigentlich vielleicht mehr als andere Länder im vertrauten Fahrwasser bewegen.
Ich habe das nicht, noch nicht ganz verstanden. Müssen diese Nachwuchswissenschaftler, also muss da eine Mobilität da sein, müssen die können von an einer Seite aus Chemnitz heraus, sie können beantragen, dass sie hier in Chemnitz so eine Nachwuchsgruppe machen. Das klang einmal so ein bisschen, als wenn die angeben müssen, wohin sie gehen, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Das kann, das muss aber nicht.
Genau, das ist auch ein Ausschluss dessen, dass man sagt, die Exzellenz und nur die Exzellenz, damit schließe ich alles Kriterien, sprich Mehrwert, auch Mobilität, erstmal aus und sage, nur die soll zählen, das heißt auch ein Nachwuchswissenschaftler, eine Nachwuchswissenschaftlerin aus Chemnitz kann hier für Chemnitz beantragen. Es geht nur nicht, man kann sozusagen natürlich auch für ein anderes europäisches Land beantragen, man kann nur nicht mit der Nachwuchsgruppe aus Europa raus. Nicht? Also ich kann nicht die, umgekehrt kann ich aber als außereuropäischer Ausländer mit meiner Nachwuchsgruppe nach Europa rein.
Ich weiß aus der Vergangenheit, da gab es ja auch Diskussionen im Prinzip, dass die sowas, dass die nationalen Forschungsförderer, also die DFG oder die SACs eigentlich dann in die europäischen aufgehen. Irgendwann im Office gab es mal also Ansätze. Wie ist denn das Verhältnis jetzt von ERC zu den nationalen Förderern? Ist das irgendwie definiert oder sind die vollkommen unabhängig voneinander? Oder?
Also da ich selbst von der DFG bezahlt werde, hoffe ich nicht, dass die sozusagen aufgeht in einer europäischen Organisation. Also da stehen wir mit Sicherheit auch noch ganz am Anfang. Und ich sehe da, ich sage mal, in den nächsten 5 Jahren wenig echte Konkurrenz. Ob man die, ich sag mal, ob man das in 10 oder 15 Jahren noch so sieht, da müssen wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Aber im Moment ist es so, um das dann auch nochmal von der anderen Seite her zu beantworten, es gibt nun keine wirkliche Abgrenzung. Nicht? Also es gibt nach wie vor die Immenöter Nachwuchsgruppen und es gibt diese Nachwuchsgruppen des ERCs. Und sozusagen ERC und DFG haben sich nicht darüber abgestimmt und gesagt, naja, wir machen jetzt nun was anderes als ihr macht, sondern im Moment läuft es schlichtweg parallel. Aus meiner Sicht, der ERC hat sicher, ich sag mal, die Immenöter Nachwuchsgruppen haben ein großes Renommee. ERC ist natürlich was, wo ich dann sage, ich habe mich im europäischen Wettbewerb durchgesetzt. Auf der anderen Seite ist die DFG mit Sicherheit näher dran an den Leuten, an den Nachwuchsgruppenleitern und kann auch mal an der Uni anrufen, wenn irgendwo was schief läuft und sagt, können wir hier nicht was regeln. Das wird wahrscheinlich die Executive Agency weniger tun können. Also ich sehe die im Moment nebenher laufen und es gab ja noch eine dritte Gruppe, das sind die sogenannten Juries, also wo man Geld in einen gemeinsamen Pott gemacht hat von DFG und anderen Förderorganisationen, die auch wiederum Nachwuchsgruppen ausgeschrieben haben. Das läuft allerdings jetzt aus. Nicht? Und den Jury-Call wird es nicht mehr geben.
Gut, ja,
Herr
Wann.
Ja, die beiden Gruppen, also Nachwuchs und Interessierte, können die auch ausschließlich aus deinem Land heraus erfolgen, also dass hier ein Antrag gestellt wird? Oder man hat immer so die Vorstellung, bei Forschungsförderung braucht man Partner aus anderen europäischen Ländern.
Genau. Individual Team, ja. Nochmal einzige Kriterium. Genau, einzige Kriterium Exzellenz, also auch keine Vernetzung über die Ländergrenzen hinweg notwendig.
Kann aber.
Das kann, ja.
Aber nicht mit einer anderen Gruppe aus dem anderen Land. Ja, dann.
Ja. Ich höre zu der Frage dazu. Das Kriterium Nachhaltigkeit, also wenn ich jetzt im ERC-Rahmen eine Exzellenzförderung beantrage, wird nicht danach gefragt, ob es da. Dass die ELG beispielsweise also eine nationale Förderungsmöglichkeit gibt. Spielt keine Rolle. Es ist eine echte Parallelität. Ist das richtig?
Es ist aus meiner Sicht eine echte Parallelität, wobei ich der Meinung bin, dass man noch nicht wirklich das Ganze bis zum Ende durchdacht hat. Ich habe vor, sag mal, 3 Monaten die Kollegen in der Kommission gefragt, wie seht ihr dann das Verhältnis ERC zu nationaler Förderung? Da haben mir die Kollegen gesagt, das müssen die Nationalen sagen. Die Nationalen beraten ja ihre Wissenschaftler und die müssen sagen, wen sie denn zum ERC schicken wollen und für wen sie sich lieber zuständig fühlen. Da ist natürlich aus meiner Sicht nicht wirklich viel mitgeholfen, denn wenn ich sinnvoll berate, würde ich den Wissenschaftler auf jeden Fall raten, bewirb dich sowohl beim ERC, wenn es erfolgsversprechend ist, will aber auch nicht natürlich nur meine Besten alle nach Europa schicken, sondern hätte natürlich als DFG auch ganz gerne gute Wissenschaftler in meiner Förderung. Wir werden am 7. Dezember in Brüssel nochmal eine Tagung auch durchführen, wo wir hoffentlich einen DFG-Vertreter haben und einen Kollegen aus der Kommission, wo die Frage noch diskutiert wird. Die ist einfach nicht ausdiskutiert. Aber ich sehe, bei der DFG müssen Sie angeben, ob Sie Ihr Projekt von sonst wo irgendwo eingereicht haben. Ich weiß nicht, ob das Council das vorsehen wird. Da muss man die erste Ausschreibung abwarten. Ich weiß auch nicht, ob die DFG sozusagen sagt, woanders einreicht, heißt auch beim Scientific Council eingereicht. der Grundsatz dieser Überlegung ist natürlich, dass man sein Projekt möglichst nur einmal einreichen soll. Man doppelt gefördert, das geht sowieso nicht, aber der Grundsatz der Überlegung ist natürlich auch die Schonung der Gutachterressourcen. Nicht? Also wenn Sie denselben Antrag an 3 Stellen einreichen und lassen ihn von 3 verschiedenen Gremien begutachten, dann haben wir langsam auch, stoßen wir an die Grenzen der Kapazität der Wissenschaft, was das Begutachtungssystem angeht.
Ja, bitteschön.
Kann ich
kurz
sagen,
ja, eigentlich
interessiert es. Ja.
Dann auch im Frühjahr wahrscheinlich.
Ne, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er spätestens im April der erste Call kommt. Dann auch 2008. Und ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie schon, ob zwischendurch noch Calls vorgesehen sind.
Ich gebe an der Stelle mal die Telefone noch zum Dinner kommen.
Okay.
Und dann, anders als im Normalverfahren, kann man die andere Einreichung will. Da gibt es dann eine Fixed Deadline.
Genau, da gibt es für eine Fixed
Deadline. Bedeutet das auch, dass ein Aufenthalt, ein längerer Forschungsaufenthalt im Ausland als Bedingung?
Nein. Nein, ist nicht vorgesehen. Sie kennen das vielleicht von der DFG. Früher war es bei Eminöter zwingend erforderlich, 2 Jahre Postdoc im Ausland. Ist nicht zwingend vorgesehen, nein. Wie sich das dann in der Begutachtung niederschlägt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Und da ist es mit Sicherheit, ich meine, es gibt ganz einfach wissenschaftliche Communities, die schlichtweg mehr oder weniger voraussetzen für ihren wissenschaftlichen Nachwuchs, dass bevor er nun wirklich Führungspositionen übertragen bekommt, was ja so eine Nachwuchsgruppe ist, denn auch eine Zeit im Ausland verbracht hat. Manchmal ist das schlichtweg mehr oder weniger Standard. Und, aber das wird dann in der Begutachtung entschieden, nicht?
Ja, einfach vielleicht, wenn man kurz reinkommen könnte. Was natürlich klar sein muss, ist irgendwo insbesondere, weil es Einzelteams sind. Weil wir wissen ja, wie viele Anträge wir bekommen, wie viel wir fördern können, obwohl wir bis zu 12, 30 und mehr Partner in unserem Konsortium haben. Die bewerben sich natürlich gegen eine relativ große Anzahl aus ganz Europa und gegebenenfalls auch aus Übersee. Es wird nicht Kriterien geben, sagen, die müssen dieses und jenes getan haben. Aber sie müssen natürlich irgendwo überlegen, gegen wen trete ich eigentlich an. Ja. Und da, wenn ich das mal ganz brutal sagen kann, jemand, der sein Leben lang seine Forschungskarriere irgendwo in der Provinz gemacht hat und auch ein Forschungsprojekt hat, was nicht absolut sowas von revolutionär irgendwo ist, dass die Leute darauf springen und sagen, mein Gott, darauf haben wir schon seit 10 Jahren gewartet, hat natürlich geringere Chancen als jemand anders. Ja.
Ja. Irgendwelche formalen Vorgaben für die Krönung dieser Team?
Formale Vorgaben gibt es meines Wissens nicht, aber auch da wird man sich als Gutachter natürlich die Frage stellen, was kann sinnvollerweise ein Nachwuchswissenschaftler, eine Nachwuchswissenschaftlerin irgendwie handeln, und das würde ich vermuten, das sind so bei 2 Doktoranden, ein Postdoc, ein Doktorand, da wäre maximal, also bei 3 würde ich vermuten, dass das von eher die Ausnahme sein wird eines Teams, das man irgendwie als handelbar betrachtet. Aber wie gesagt, das eher aus Sicht der Gutachter, aus meiner Erfahrung, als formales Kriterium.
Aber hier 3 Millionen pro Grant, das ist also zum Beispiel als Mathematiker relativ viel, da brauchen wir nicht so viel.
Nee, das ist ja auch nicht sozusagen nicht definiert, dass sie das unbedingt haben müssen und ausgeben müssen. Das sind halt die Durchschnittsgrößen, mit denen sich die Zeit.
Man kann weniger beantragen. Also
natürlich.
Ich wollte mal sagen, wenn man weniger benötigt, kann man mehr.
Ja, sie müssen, also es gibt keine rein festgelegte Antragssumme, die sie irgendwie erreichen müssen, um daran teilnehmen zu dürfen.
Gibt es noch weitere Fragen, Kommentare? Gut, wir sind noch ein bisschen vor der Zeit, aber ich denke mal, wir gönnen uns die Kaffeepause bis 16 Uhr. Dann gibt es auch noch Gelegenheit, vielleicht auch direkt nochmal Fragen zu stellen. Und wir sehen uns dann wieder um 16 Uhr zu den Vortragsreichern. Kaffee gibt es vor der Tür.